Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und ich freue mich, dass Sie heute bei der mittlerweile 20. Folge wieder mit dabei sind. Für dieses kleine Jubiläum habe ich mir ein spezielles Thema herausgesucht und einen besonderen Gast eingeladen. Ich spreche heute mit Herrn Lothar Linz, Sportpsychologe und Dozent an der Trainerakademie in Köln, über das Thema inspirierende Führung und die Analogie zwischen der Führung im Sport und der Führung in Unternehmen. Trainer und Führungskräfte haben sehr oft die gleichen Herausforderungen zu meistern, um erfolgreich zu sein. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören bzw. Zuschauen viele neue Erkenntnisse und Inspirationen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Ja, heute dreht sich bei uns alles um das Thema inspirierende Führung und ich konnte dort einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner gewinnen, nämlich Herrn Lothar Linz. Und Herr Linz ist Sportpsychologe und am besten stellt er sich doch mal persönlich vor. Hallo, Herr Linz.
Herr Kleffel, ich grüße ganz herzlich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sportpsychologe, genau. Das mache ich jetzt seit fast 30 Jahren. Lange Zeit selbstständig, jetzt seit 3 Jahren angestellt an der Trainerakademie in Köln. Sportpsychologe, ich weiß nicht, ob alle Leute eine Vorstellung davon haben. Es geht ja darum, dass man Athleten oder Mannschaften dabei hilft, dass sie eben mit den ganzen mentalen Anforderungen der Sportart gut klarkommen. Wenn man gut trainiert ist, Körper ist fit und so weiter, dann macht eben möglicherweise der Kopf am Ende dann den Ausschlag, ob es dann wirklich zum Erfolg reicht oder nicht. Und da gibt es ja viele Strategien in vieler Hinsicht, von der Teamentwicklung über Konzentrationssteuerung und so weiter und so fort. Ich habe das Glück, dass ich viele Nationalmannschaften betreuen durfte, aus dem Mannschaftssport, aus dem Individualsport, also Hockey, Handball, Fechten, Badminton, um mal ein paar Beispiele zu nennen, Beachvolleyball sehr viel gemacht, auch mal im Fußball gewesen, bei Bayer Leverkusen für eine kurze Zeit. Und jetzt ist halt mein Schwerpunkt seit ein paar Jahren, dass ich Trainer begleite. In der Regel sind das Nachwuchsbundestrainer, aber auch manche Trainer von den A-Nationalmannschaften. Und versuche die einfach über ein Jahr oder 2 Jahre zu begleiten und ihnen einfach zu helfen, dass sie in ihrer Führung mit den Athleten, Athletinnen immer besser werden.
Super, super, wow. Sport und Führung, ja, also das ist so ein Thema, das ich schon auch in unserem Vorgespräch ja schon gesagt hatte. Ich habe immer so, auch wenn ich in meinen Führungsaufgaben Dinge erklären wollte, habe ich oft den Sport herangezogen als Beispiel und habe immer gesagt, okay, es sind ja so viele Analogien zwischen beiden Themen, wie ich eine Mannschaft führe oder wie ich auch ein Team im Unternehmen führe. Und deshalb habe ich gedacht, da machen wir doch jetzt mal einen Podcast darüber, weil das ist doch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde.
Ja, freut Thema, mich, sehr schön. Ich glaube auch, es gibt viele Analogien, können wir gerne drauf gucken.
Genau, genau. Und deshalb sehr schön, dass das heute geklappt hat. Inspirierende Führung, Herr Linz, was verstehen Sie denn da darunter?
Ja, ich finde, in dem Wort steckt ja einiges schon drin. Also wir wissen das ja aus dem Sport, wenn man wirklich zur Höchstleistung kommen will, dann genügt es ja nicht, dass man mit einer durchschnittlichen Motivation antritt, um da dann vielleicht sozusagen die großen Medaillen zu gewinnen, sondern da muss ja eine besondere Leistung entstehen und die eben nicht einmalig, sondern die muss ja wiederholt entstehen, nämlich wirklich im täglichen Training. Also man sieht ja in der Öffentlichkeit dann irgendwann vielleicht die Olympischen Spiele oder eine Weltmeisterschaft und dann an dem einen Tag, wo der 100-Meter-Sprinter dann in 10 Sekunden die Bahn runterläuft, aber welche Arbeit dahinter steckt und was das ja bedeutet, wirklich jeden Tag sich wieder aufzuraffen. Und das ist teilweise relativ dreckig, weil das kann bedeuten, im Januar oder Februar bei Schneeregen morgens um 8 eben zu sagen, ja, aber ich gehe jetzt draußen laufen, wo es doch viel gemütlicher wäre, zu Hause sich einen Kaffee zu nehmen und erstmal noch ein bisschen Zeitung zu lesen oder was auch immer. Und dazu braucht es ja wirklich etwas, was in mir ein starker Motor ist. Und dann kommt das Thema inspirierende Führung natürlich sofort rein, weil sicherlich ist es ganz wichtig, dass ich das in mir selber habe, aber es gibt eben Tage, wo vielleicht mein eigener Antrieb nicht so stark ist. Und dann ist es extrem hilfreich, wenn eben Menschen im Außen sind, die irgendwo Zugriff auf mich kriegen und die eben mich genau inspirieren können. Also inspirieren im Wort wirklich, da ist ja eine Flamme, die entzündet wird in mir. Jemand andere, der vielleicht meine Flamme, die irgendwo schon köchelt, eben wieder groß macht und dadurch mich wirklich nach vorne bringt. Also das ist ja sozusagen erstmal, wenn ich es ganz wörtlich nehme im Ganzen sozusagen.
Sehr, sehr spannend, ja. Also es ist auch ein Thema, wo ich immer sage, gerade wenn ich es jetzt wieder auf die Führungskräfte beziehe, es reicht ja nicht nur als Führungskraft Zielvorgaben zu machen und zu sagen, da musst du sozusagen drüber springen und das ist die Inspiration, die ich dir mitgebe, sondern da gehört ja viel, viel mehr dazu. Da gehört ja auch viel Empathie dazu, sich auch in den Sportler oder in den Mitarbeiter reinzuversetzen, ja.
Total. Also finde ich sehr gut, dass Sie sowas direkt ansprechen, weil das wird, glaube ich, für uns im Gespräch gleich noch eine große Rolle spielen. So, welches Bild habe ich denn als Führungskraft und wie sehe ich denn jetzt meinen Mitarbeiter oder eben meinen Sportler? Welche Rolle gebe ich ihm da drin? Aber wenn ich noch mal kurz bei dem Begriff bleibe, weil wir sprechen bei uns im Sport sehr gerne von der sogenannten transformationalen Führung, was natürlich ein ganz fieses Wort ist, weil man sich erstmal eigentlich gar nichts darunter vorstellen kann, außer dass, wenn man mal genau hinguckt, sagt, ja, da steckt die Transformation hin. Also, das zeigt ja schon, ich will wirklich was verändern. Ich will wirklich was verändern. Und zwar nicht nur im Athleten, sondern ja auch im Prozess, vielleicht sogar in mir selber. Und das ist eben deswegen so ein aktuelles Modell, weil es genau diese Inspiration sich trägt. Also, dass man sagt, ja, vorher war eben stark dieser Gedanke, ich führe über Ziele, über Mitarbeitergespräche. Aber hier plötzlich hinzugehen, zu sagen, transformational geht einen Schritt weiter. Ich möchte dazu kommen, dass Leute gerne mir folgen oder mit mir zusammen in einen Prozess gehen. Also, ich habe so viel Anregendes in mir, dass Leute sagen, boah, das macht Spaß mit dem möchte ich gerne weitergehen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich einem Auftrag folge, sondern nein, ich gehe wirklich, weil ich Lust habe, mit dem zu gehen, sozusagen. Und jetzt, boah, jetzt wage ich mich wirklich nach vorne, weil jetzt kommt Jogi Löw. Darf man das heutzutage noch sagen? Aber das war ja,
Natürlich.
finde ich, zumindest lange Zeit ein klarer Protagonist, genau von so einer Form von Führung. Ob ihm das dann zum Schluss noch gelungen ist oder ob dann eben irgendwann Abnutzungserscheinungen vielleicht dazu geführt haben. Ich habe da keinen internen Einblick in das, was da in den letzten Jahren passiert ist. Aber ich weiß, dass er lange Zeit sehr stark so geführt hat und dafür wirklich in der erfolgreichen Zeit ein super Beispiel ist für so eine Art von Führung, Leute mitzunehmen, aber ihnen auch Raum zu geben in diesem Ton. Das haben Sie ja gerade schon auch mit angedeutet. Ich glaube, da werden wir gleich noch drüber reden.
Ja, genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich glaube, dass bei dieser transformationalen Führung auch das Wachstum des Sportlers oder des Mitarbeiters eigentlich die entscheidende Rolle spielt. Und nicht nur das Fachliche, sondern auch ja, ich sage jetzt mal, die Einstellung, die man dort formen kann, ja, und den Mitarbeitern oder dem Sportler mit auf den Weg geben kann.
Ja, genau. Also das ist eben die Frage, wie sehe ich meinen Mitarbeiter? Ne? Da fängt es ja genau an. Sie haben das ja auch schon schön angedeutet eben. Welches Bild habe ich denn eigentlich von dem und wo möchte ich den hinhaben? Nämlich da, wo ich glaube, wo der hin will? Oder bin ich auch neugierig auf das, wo der sich auch hinentwickeln kann und wo ich selber sage, ah, spannend. Ich weiß gar nicht genau, wer du sein wirst in 2 Jahren oder in 5 Jahren, aber wir können zusammen ein Stück gehen. Also es schafft ja sofort einen Freiraum, das schafft von mir eine Neugierde auf diesen Menschen, ein Interesse an den Menschen wirklich und eben etwas, was Sie so schön sagten, dieses sich einlassen auf das Gegenüber und nicht bitte erfüll meine Vorstellung.
Jetzt ist ja gerade, ja, ich sage jetzt mal, in dem Mannschaftsumfeld, da kann ich es jetzt vielleicht ein bisschen besser einordnen, wenn es auch um Thema Führung geht. Es hat ja dort doch jeder Mitarbeiter oder jeder Sportler in so einem Mannschaftsgefüge eine gewisse Rolle, die er dort auszufüllen hat. Und ja, wenn ich es jetzt mal übertrieben darstelle, ein Verteidiger, der aber sagt, ich habe mir einen Kopf gesetzt, ich will eigentlich nur noch Tore schießen, das wird dann schwierig, ja. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Menschen, die dort mitmachen, dass die auch die Philosophie und die Vision oder die, ja, Mission des Trainers oder der Führungskraft gut verstehen, ja. Und da würde mich interessieren, wie wird es in der Sportwelt gemacht, dass man sozusagen, es das heißt ja immer so schön, die Mitarbeiter mitnimmt, ja. Aber was findet denn da statt? Wie macht man das in dem professionellen Umfeld im Sport?
Also, Da gibt es natürlich ganz verschiedene Mittel und ich muss auch fairerweise sagen, viele machen es ja nicht gut. Also es wird ja leider auch nicht immer gut gemacht, sondern wir folgen ja auch teilweise noch sehr tradierten Führungsvorstellungen. Ne? Da muss man keine Illusion haben. Es gibt ja auch Gründe, warum dann eben viele Trainerwechsel doch relativ schnell wieder stattfinden, weil es vielleicht nicht gelungen ist dabei. Aber ich versuche jetzt mal sozusagen positiv auf Lösungen zu gucken, was man da tun kann als Führungskraft. Ein Beispiel, was man machen kann, was man eben viel besser machen kann als in der Firma. Ich weiß, in der Firma gibt es auch Versuche, zu sowas zu machen, aber das ist natürlich, wenn ich eine große Firma bin, ich nehme jetzt mal einfach irgendeinen Namen und sage Daimler-Benz, wenn wir jetzt irgendwie im süddeutschen Raum verortet sind, und sagen, ja, die wollen eine Geschichte erzählen. Also wir nennen das Storytelling. Wir versuchen eine Geschichte zu entwickeln mit den Mitarbeitern zusammen, eine Geschichte, wo die drauf Lust haben und ich auch drauf Lust habe als Führungskraft. Das ist natürlich im kleinen Umfeld viel leichter, weil ich mich darüber wirklich austauschen kann und weil ich dann auch ganz praktische Mittel benutzen kann. Das heißt, ich kann über Symbole gehen, ich kann also irgendwas Optisches machen in einem Raum oder den Leuten sogar etwas mitgeben. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Ich kann ja hingehen und sagen, wir haben sozusagen unsere Mission, das ist so ein Klassiker, wir wollen zusammen einen Berg besteigen. Kennen manche Leute sicherlich auch aus einem Firmenkontext. Aber jetzt kann man das eben sehr plastisch machen, weil man plötzlich ein Gipfelkreuz baut. Das Gipfelkreuz ist in der Kabine. Dann kriegt jeder Spieler, sowas haben wir zum Beispiel mal bei den Kölner Haien gemacht, dann kriegt jeder Spieler einen Karabinerhaken mit seiner Rückennummer. Und den hängt er immer vor jedem Spiel sozusagen mit in dieses Gipfelkreuz mit ein. Das Gipfelkreuz als Ausdruck, dass man etwas gewinnen will, also einen Titel in dem Fall dann. Und sagt, ich bin Teil dieses Teams, das dafür miteinander arbeitet. Und das Bild ist deswegen so gut, weil eben man ja auf den Gipfel, außer ganz wenigen Ausnahmen, man kann dann nur als Seilschaft kommen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig sichern, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ist also etwas, was dann sozusagen direkt bildlich umgesetzt wird, für die Spieler begreifbar wird. Und wo ich dann eben mit solchen Mitteln einfach sehr schön arbeiten kann im Sport wirklich.
Absolut, ja. Ich kann Ihnen gleich sagen, es wird in Unternehmen noch sehr, sehr selten gemacht. Ja. Also, genau.
Ja, genau, das ist echt ein Problem. Also ich glaube, was ein klassischer Fehler in den Unternehmen ist, das erlebe ich ja auch, wenn ich mit Führungskräften arbeite, man ist halt sehr stark so bei der linken Gehirnhälfte, also diesem eher rationalen, sachlichen, analytischen, zahlenorientierten Teil. Und da sind ja, das ist ja nicht falsch, dass man den auch hat. Und das ist ja genau diese Zieldefinition. Die setzen wunderbar da an und ich mache einen Zielvertrag. Aber die andere Seite unseres Seins, damit wir wirklich als ganzer Mensch da drin sind, die wird ja zu wenig angesprochen. Und da muss ich ja über andere Dinge kommen. Da muss ich über Geschichten kommen, über Symbole kommen, über Bilder kommen, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Weil das spricht mich dann eben auf dieser Ebene an. Das Interessante ist, diese Ebene spricht vielmehr das Unterbewusstsein an. Aber hinterher, das wissen wir aus dem Sport auch ganz klar, das Unterbewusste ist entscheidend dafür, ob ich meine Ziele erreiche.
Absolut. Absolut, ja. Das ist in der Führungswelt, wie ich sie bisher wahrgenommen habe, eigentlich immer wieder das Thema, dass alles nur auf diese Zahlen, Daten, Fakten gemacht wird. Und viele Führungskräfte versuchen dann zu sagen, ja, jetzt habe ich sozusagen meine Zielvorgaben bekommen, jetzt breche ich die runter, ich diskutiere die schnell im Team. Und dann damit habe ich meinen Job erfüllt. Ja, also dann wissen die ja, was wir wollen und dann müssen die sozusagen ja, mal gucken, wie sie es dann auch hinkriegen mit mir zusammen. Und das reicht nicht. Ja, und dieses emotionale angetouched sein,
Genau.
dass da was Größeres dahinter steht, dass das wirklich was ist, wo mich selber auch ins Wachstum bringen kann, wenn ich da mich dafür einsetze. Und die Macht des Unterbewusstseins, ja, das kommt noch nicht oft vor, ja.
Ah,
Genau.
ich finde es super, was Sie gerade gesagt haben, weil mir fällt dann sofort ein Zitat ein von Bernhard Peters, mit dem habe ich ein paar Jahre zusammengearbeitet und der war ja 6 Jahre Bundestrainer der deutschen Hockeynationalmannschaft und ist mit denen Weltmeister zweimal geworden. Und der hat mal sehr schön gesagt, der Spieler muss ein emotionales Interesse an meiner Information haben. Ja, das gilt ja nicht nur für den Spieler, das gilt ja für den Mitarbeiter genauso. Also Sie haben es als emotionales Angetouchtsein. Genau, also wenn ich mir das klar mache, wenn ich den nicht irgendwo emotional erreiche, und das kann ich ja über ganz verschiedene Dinge machen, das kann ich ja auch darüber machen, auch in nüchternen Themen, indem ich vielleicht auf der Beziehungsebene den emotional erreiche, ja, oder sage, ja, aber das Ziel, was wir haben, Ist vielleicht auf dem Weg manchmal nüchtern, aber im Ziel dann hinter im Erleben sehr schön. Das ist ein anderes Beispiel, was ich immer sage, was finde ich in der Wirtschaft echt schade ist. Was im Sport hier super ist, wir feiern ja wirklich. Also wenn wir Erfolge haben, die werden ja richtig gefeiert. Und das sieht man ja auch in den Medien, da berichten die ja gerne drüber. Aber das löst natürlich ganz viel aus. Also dieses Wissen und dann auch die Rückerinnerung daran. Jetzt müssen wir wieder hart arbeiten, aber eben vor 2 Monaten oder was haben wir richtig geil unseren Erfolg miteinander begangen. Das ist doch eine ganz andere Ebene im Umgang miteinander. Und das finde ich total schade, weil ich erlebe das kaum, dass wirklich Erfolge gefeiert werden, sondern es direkt wieder das nächste Ziel und es geht sofort weiter und es wird nicht mal einen Moment innegehalten und gesagt, oh Leute, heute müssen wir einfach mal sagen, das war großartig, was wir getan haben und da machen wir jetzt irgendwas Schönes mit.
Absolut, ja. Es gibt ja in der Kaizen-Philosophie dieses 8D, wo man so Probleme löst in einem gewissen Ablauf. Und das ist das 8. immer Erfolg feiern. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's in der Form noch nie erlebt. Ja, also, und vor allen Dingen muss man es dann auch zeitnah machen. Also es bringt mir nichts, wenn ich es dann ein halbes Jahr später mache, sondern ich muss dann sagen, halt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir da, jetzt haben wir was gekonnt. Jetzt wird gefeiert, jetzt hocken wir uns alle mal hin und feiern den Erfolg, ja. Und das ist sicherlich ein sehr gutes Thema. In jedem Verein macht man es ja auch, ja. Also ich
Natürlich.
war jahrelang auch im Judo-Club und wenn wir ein erfolgreiches Straßenfest hatten oder irgendwas, da hat man sich nachher nochmal getroffen und hat sozusagen nochmal ein Nachfest gemacht und hat gesagt, super, da haben wir was gekonnt. Oder auch bei Sportveranstaltungen, wenn wir was ausgerichtet
Total.
haben, da hat man dann abends nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, ja, wo man gesagt haben, wow, hallo, hier, wir haben was gekonnt, das war klasse. Und genau das, ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese emotionale Ebene, die darf man nicht vernachlässigen. Und was Sie vorher auch gesagt haben, ein ganz wichtiger Punkt, das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein und Unterbewusstsein hat auch sehr viel damit zu tun, was ich fühle, was ich wahrnehme und wie es für mich ist, ob es mir gut tut. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die Eigenschaften eines guten Trainers oder einer guten Führungskraft, wenn Sie da mal so ein paar Worte bringen wollen?
Ja, kann ich gerne mal versuchen. Ein paar Dinge kann man sicherlich sagen, aber ich würde eigentlich gerne überfassend sagen, ich glaube, eine gute Führungskraft ist ja zuerst mal mit sich selber gut im Kontakt. Also da fängt es natürlich damit an, dass ich auch mit mir selber gut umgehen kann. Also wir sprechen ja gerne von Selbstführung, ne? Ist dann auch so ein bisschen konstruierter Begriff, aber ich finde, das taugt schon was, sich klar zu machen, naja, erstmal muss ich eigentlich einen Sinn für mich selber haben und wirklich spüren, wie geht's mir denn? Also das, was Sie gerade sagten, auch für mich ein Gefühl haben. Und das heißt ja vor allem auch eine Idee zu haben, ich spreche gerne davon, womit bin ich wirksam? Also beim Trainer, ich finde immer das größte Ziel für einen Trainer sollte sein, dass er oder sie wirksam ist. Weil das möchte ich ja gerne. Ich möchte ja gerne Wirkung erzielen bei meinen Athleten, damit die wiederum erfolgreich agieren können. Und da muss ich ja eine gute Idee haben. Wer bin ich denn eigentlich? Was bin ich für eine Person? Also bin ich jetzt eher der ruhige Vertreter, der darüber wirksam wird, dass er sehr viel Sicherheit gibt? Bin ich eher der Taktikfuchs, der genau darin seine großen Stärken hat, dass er also ganz variabel immer wieder im Spiel die Mannschaft neu einstellen kann? Ist das so mehr mein Ding? Oder bin ich eben eher so der emotionale Typ? So wie wir zum Beispiel Jürgen Klopp sicherlich erlebt haben. Ich glaube, der hat ganz andere Facetten. Also das sieht man ja inzwischen auch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber das kann ja sicherlich gerade natürlich unheimlich gut, dass der Menschen emotional abholen kann. Und es geht ja nicht darum, sozusagen einen Typen zu kopieren, sondern es geht wirklich darum, ich muss der beste Lothar Linz werden, Sie müssen der beste Dieter Kleppel werden und jeder andere muss der beste Ich oder die beste Ich werden, die Sie sein können. So, das glaube ich, ist erstmal extrem wichtig, dass ich wirklich schaue, so, wie kann ich mit meinen Stärken wirksam sein? Und damit auf Leute zugehen. So, das finde ich erstmal als Grundlage. Und dann gibt es natürlich ein paar Dinge, die man darüber hinaus, glaube ich, benennen kann. Also ich würde immer sagen, zum Beispiel eine Qualität, die wichtig ist Entscheidungsfähigkeit, so finde ich. Also ich muss irgendwie die Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Weil sonst ist es halt schwierig, wenn ich in der Führung bin, ja, weil irgendwann brauche ich das halt einfach mal dabei, dass ich wirklich sagen kann, pass auf, wir machen es jetzt so oder wir machen es so, irgendwas dergleichen. So. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Fähigkeit haben, als Führungskraft Vertrauen in die Leute zu geben. Also das wird häufig, glaube ich, unterschätzt. ich sage immer dazu, ich habe noch nie gesehen, dass ein Trainer oder eine Trainerin den entscheidenden Elfmeter selber reinschießt. Sondern das macht doch mein Athlet oder meine Athletin. Und das ist jetzt ja nicht erst beim entscheidenden Moment, sondern es ist an jedem Moment. Also ich kann es da von außen Einfluss nehmen, vielleicht, wenn es die Sportart erlaubt. Es gibt zum Beispiel Beachvolleyball, das war ich lange dabei, da darf man null coachen, da darf man überhaupt nicht eingreifen. Es wird sofort sanktioniert während des Wettkampfs. Also entscheidend ist doch, dass ich mir klar mache, wenn ich erfolgreich sein will, das macht immer der Athlet, die Athletin für mich. Dann muss ich aber doch Vertrauen in den haben, weil wenn ich denen nicht vertraue, dann kann es doch nicht gelingen. So, jetzt ist das im Sport vielleicht sehr offensichtlich, aber das ist doch im Unternehmen genauso. Also, wenn ich ein Verkaufsteam habe, dann weiß ich doch, die gehen raus zu den Kunden und sollen jetzt Produkte verkaufen, als einfaches Beispiel. Ja, wenn das meine Schalterarbeiter in der Post sind, dann müssen die da einen guten Job machen, weil die sind am Kunden dran. Und ja, wenn ich denen da drin nicht vertraue, dann habe ich doch gar keine Basis so für das, was da gelingen soll. Das wäre zum Beispiel für mich eine total wichtige Eigenschaft, glaube ich, in dem Ganzen, damit es gut werden kann. Ich kann jetzt weitermachen oder auch, Sie können mich stoppen, also wie Sie wollen. Es gibt ja
Nee,
sicherlich mehr
alles
Dinge,
gut,
die,
alles gut.
ja, ich finde zum
Zum
Beispiel,
Thema.
was super wichtig ist noch, wenn ich noch eine Sache sage, so ist, und das stammt gar nicht primär von mir, sondern das hat ein Trainer mal sehr schön gesagt. Weißt du, Lothar, ich achte drauf, dass meine Athleten möglichst wenig Interpretationsspielraum haben. Was meine ich denn damit? Also, ich versuche eindeutig zu sein in dem, was ich tue. Ja, ich sag's so mal ganz langweilig, ich versuche auch berechenbar zu sein. Weil dann wissen die, wenn ich so bin, dann ist das und wenn ich so bin, dann ist das. Das gibt denen total viel Sicherheit. Sicherheit ist wirklich wichtig. Menschen suchen nach Orientierung und Stabilität. Nicht nur. Es gibt natürlich auch einen Teil, der dann sagt, ich will auch was Neues erleben, ich will auch Aufbruch erleben. Aber eines der Grundbedürfnisse von Menschen ist Orientierung, Kontrolle. Und wenn ich sozusagen in meinem Chef, in meiner Chefin nie weiß, so, boah, wenn ich jetzt ins Büro gehe, was passiert jetzt gleich? Geht der oder die hoch oder ist es ganz friedlich? Das ist echt schwierig. Also ich glaube, sozusagen so eine Eindeutigkeit, eine Verlässlichkeit zu wissen, ich weiß, wenn der das sagt, dann meint er auch das. So, ja. Wir sprechen dann so gerne von Authentizität. Das klingt super, Menschen authentisch sein. Glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, ein Chef muss auch mal eine Rolle spielen. Der muss auch mal, also als Trainer muss ich ja auch, wenn ich jetzt denke, boah, ich weiß nicht, ob mein Athlet heute wirklich überzeugt ist, aber ich gehe trotzdem hin und sage, du, ich glaube an dich heute. Ich werde ihm noch nicht sagen, weißt du, ich zweifle an dir heute vor dem wichtigsten Wettkampf. Das werde ich doch nicht tun. Ja, sondern ich gebe dem natürlich trotzdem, dem spiele ich vielleicht sogar ein bisschen was vor. Aber das Glaubhafte da drin ist, oder das Authentische dahinter ist, dass ich sage, ich stehe immer zu dir. Ich bin immer an deiner Seite. Das heißt, in meinem Beziehungsverhalten bin ich beständig und verlässlich. Und das ist doch total wichtig.
Absolut. Ja, das ist so ein Thema, Vertrauen, Vertrauen in die Mitarbeiter, und das geht niemals ohne Vertrauensvorschuss. Und
Sehr gut.
ein Leitsatz, ich weiß gar nicht, wo ich den aufgeschnappt habe, aber ist über die Jahre hinweg bei mir eigentlich immer wieder so mein Leitspruch dann geworden, wenn es ums Thema Vertrauen geht. Ich sage immer, mein Misstrauen muss man sich erst verdienen. Ja, also
Sehr schön, ja, sehr
das
schön.
ist
Ja, finde ich gut.
so ein Spruch,
Ja.
den ich sehr treffend finde, weil ohne das geht's nicht. Und das Thema Wertschätzung finde ich auch noch
Ja,
ein sehr,
ja.
sehr, sehr, sehr gutes Thema. Ja, ich hatte auch mal Jugendmannschaften betreut im Judo, und da ist mir damals auch aufgefallen. Wertschätzen heißt nicht nur den Erfolg mit dem Athleten oder mit dem Mitarbeiter, sondern wertschätzend ist auch, wenn man den Mitarbeiter in die Hand nimmt, wenn was nicht so gut gelaufen ist, ja, da, wenn man sozusagen dieses Mitfühlende mit reinbringt und sagt, nein, komm, was haben wir da, oder wenn man das Problem nicht als Problem sieht, sondern wenn man dann sagt, komm, was will uns das jetzt hiermit sagen? Wie können wir das gemeinsam besser machen, dass man sozusagen da wieder eine Basis schafft und diese Wertschätzung, dass man an ihn glaubt, das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal rüberbringt.
Ah, finde ich natürlich, also ich bin sehr ein Freund und ich glaube, alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich da sehr, sehr drauf achte. Das fängt für mich bei ganz banalen Dingen halt gar nicht erst bei Führung, sondern ich finde immer erstaunlich, wir sind irgendwo in der Kasse im Supermarkt. Wie wertschätzend bin ich denn der Kassiererin oder dem Kassierer gegenüber? Ja, ich krieg was an den Tisch von Bedienungspersonal, nehme ich das wahr, bedanke ich mich dafür oder nicht? So was ganz Einfaches, oder ist das selbstverständlich, dass der oder die kommt? So, ja, finde ich. Also sind diese Kleinigkeiten und das setzt sich nämlich dann wirklich um. Ich glaube, wir unterschätzen häufig, wie viel Wertschätzung allein in der Tatsache sind, dass ich Leute wahrnehme. Dass ich wirklich also hingehe und sage, also zum Beispiel ein Freund von mir, der wirklich im Vorstand von einem großen Unternehmen ist, der sagt, na ja, aber mein Pförtner und den begrüße ich doch, wenn ich ins Haus komme. Das ist doch gar keine Frage, so. Dass ich den auch namentlich begrüße und im Idealfall sogar hingehe und dem einmal die Hand reiche. Das müsste ich nicht tun. Aber das ist doch genau eine Frage des Respekts und der Wertschätzung ihm gegenüber. Und das macht so viel aus, wenn Leute sich einfach wahrgenommen fühlen. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte wieder aus dem Sport zu, weil in der amerikanischen Trainerausbildung, ich weiß das von einem Trainer, der in Amerika seinen Trainerschein gemacht hat im Eishockey, da sagt man eben sozusagen die Regel, have every day with every athlete minimum one contact. Also hab mit jedem deiner Athleten an jedem Tag mindestens einen persönlichen Kontakt. So, was im Eishockey nicht leicht ist, weil eine Eishockey-Mannschaft hat 24 Spieler etwa. Ja, da muss man schon gucken, wie schaffe ich das, dass ich wirklich mich um jeden auch mal kümmere. Aber jedem einmal am Tag das Gefühl zu geben, du, ich nehme dich wahr. Und das muss nichts Großes sein. Ich muss nicht mit jedem 10 Minuten ein Gespräch führen. Aber ihm einmal einen ganz persönlichen Blick, einen Klaps auf die Schulter zu geben, immer zu fragen, und alles okay zu Hause oder, was auch immer es ist, das macht total viel aus. Also, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann fangen die manche davon an zu sagen, okay, mein Tag sieht jetzt anders aus. Ich gehe einmal am Tag durch meine Abteilung und gehe einmal in jedes Büro. Das kostet mich jetzt eine halbe Stunde, aber die ist so gut investiert, weil meine Mitarbeiter dadurch motivierter arbeiten, dann kann sich das ja lohnen. Ne?
Ja, absolut. Dieses persönliche Kontakthalten, das ist naja, eigentlich der Schlüsselfaktor, dieses sich wahrgenommen fühlen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, egal welche Rolle man in der Mannschaft oder im Unternehmen hat. Und jeder kann auf seiner Position oder in seiner Position ja zum Erfolg beitragen. Und das ist ja ganz wichtig. Das ist genau der Punkt, den man vermitteln muss. Ja. Ich habe da immer gern das Bild eines Getriebes.
Ja.
Wenn dort ein Zahnrädchen ausfällt, dann geht es halt nicht voran. Ja. Und dann kann vorne noch so der Motor rauschen. Wenn das Getriebe kaputt ist, dann geht es halt nicht weiter. Ja. Und das ist ganz,
Super.
ganz wichtig.
Ja, super, weil im Sport ist ja genau das Gleiche. Also ein unzufriedener Ersatzspieler, der kann ja so viel Schaden anrichten. Das unterschätzt man ja total.
Das ist auch meine Erfahrung. Wenn man einen unzufriedenen Mitarbeiter in der Abteilung hat und er kennt es nicht,
Ja.
dann hat man ein ganz, ganz großes Problem. Ja? Und dann kann der auch sozusagen ein großer Neudeutsch Influencer in der Abteilung werden und
Ja, sehr schön.
sozusagen die Stimmung dort maßgeblich mitprägen, ja? Die man eigentlich da
Genau.
gar nicht. Ja, und dann ist plötzlich alles schlecht und der Trainer ist doof und die Zielsetzung ist noch viel doofer und genau. Und dann hat man plötzlich ein ganz großes Thema, weil nichts ist einfacher, als Leute davon zu überzeugen, dass das was schlecht ist. Ja. Und
Total richtig.
deshalb ist das ein ganz großes Thema. Und das muss einem auffallen. Und das schafft man ja nur, wenn man in Kontakt geht.
Ja, sehr schön, finde ich gut. Also ist absolut meine Erfahrung auch. Und ich kenne wirklich auch genauso Fälle, wo Trainer das nicht beachtet haben und dann einfach am Ende das Ganze wirklich in die Luft gegangen ist.
Ja, wer die Bundesliga verfolgt, was ich ja auch hin und wieder mal tue, da habe ich auch schon so ein, zwei Dinge im Kopf, wo ich gedacht habe, ja, da hat man genau dieses zu spät erkannt, ja. Und dann musste dann damals der Trainer gehen, wo ich gedacht habe, mau, warum hat er das nicht rechtzeitig festgestellt, ja. Aber ja, es ist definitiv so.
Ah.
Das Thema, wir haben es vorher schon mal angesprochen mit der Entscheidung. Jetzt ist es ja so, was ich im Sport ja beobachtet habe, war ja früher diese alte Trainergeneration, zu der ich mich auch mal zähle. Die hat ja alles am besten gewusst und die hat ja den Menschen das vorgegeben und hat dann gesagt, so und so musst du es machen. Was ich dann aber, ich glaube, zuerst im Handball dann mal gesehen habe, war ja dann in der Pause, im Break, wo dann nicht nur der Trainer die Ansprache gehalten hat, sondern plötzlich ein Teammitglied, Micky Krause damals, wo er dann plötzlich dann die Mannschaft gesagt hat, so, ja, man hat es dann auch in der Nationalmannschaft im Fußball dann später oft erlebt, ja, wo es heißt, wir brauchen nicht mehr den einen starken Kapitän, sondern das muss so ein Gefüge innerhalb der Mannschaft sein. Da hat sich ja einiges geändert.
Genau, das ist, haben Sie sehr gut wahrgenommen. Also Handball ist ein super Beispiel, weil es hat ja unter Heiner Brandt hat das ja angefangen, dass er dann plötzlich seinen Führungsspielern auch Zeit in der Auszeit gegeben hat. Da konnte man das dann im Fernsehen sehen. Und ich glaube, das entspricht natürlich einfach den Menschen. Also wenn wir uns mal hingucken, und das wissen wir halt inzwischen, es gibt ja sehr schöne Modelle, es gibt ja zum Beispiel die Self-Determination-Theorie, also die Selbstbestimmungstheorie, die ganz klar sagt, eins der drei Grundbedürfnisse, die benennen, ist eben sozusagen das Bedürfnis nach Autonomie. Also ich will selber bestimmen, eben will selber auch das Gefühl haben, ich kann etwas bewirken, beeinflussen, so, ja. Das ist ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit. Das ist nicht der einzige, sondern ich will auch eingebunden sein. Das steht ja genau dann dagegen. Also es geht ja nicht darum, dass ich nur noch jetzt das freie Radikal bin, mache, was ich will. Aber es geht ja um diese richtige Mischung dabei, so zu finden, ne? Einerseits Teil der Gemeinschaft zu sein, aber in der Gemeinschaft auch Freiräume zu haben. Und das drückt sich ja genau darin aus. Also der moderne Trainer oder die moderne Trainerin, das sieht man ja im Fußball ganz deutlich, der hat ja inzwischen einen Staff von 20, 30 Leuten um sich herum. Und dann geht es ja teilweise vielmehr darum, die Leute gut zu moderieren und gut einzusetzen, weil der kann ja gar nicht mehr alles wissen. Der kann ja nicht der beste Athletiktrainer und der beste Leistungsdiagnostiker sein und der beste Ernährungsexperte. Das muss der auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht die Anforderung an ihn, sondern der muss den Überblick behalten, der muss die Leute gut einsetzen. Und dann gibt es halt den Moment, wo er irgendwann vielleicht doch nochmal eine Entscheidung treffen muss. Oder sagen muss, aber jetzt geht's da lang so. Das kann dann der Moment sein, weil auch die anderen sind sich ja nicht immer einig. Also irgendwann braucht man jemanden, der dann trotzdem sagt, okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung, aber dazwischen gibt es ganz viel Raum für den Einzelnen. Das ist die Realität und das ist das, was heutzutage funktioniert.
Ja, das ist genau deckungsgleich mit dem, was in der Wirtschaft genau gefordert ist, ja. Und auch das Thema, ja, das Thema Coaching ja immer mehr kommt auch in der Wirtschaft, jetzt auch durch das agile Arbeiten, wo es dann auch jetzt sozusagen Rollenwechsel gibt. Ja. Früher war ja entweder der motiviertste oder der fachlich Beste automatisch dann die Führungskraft irgendwann. Und jetzt geht es immer mehr darum, wer hat die Fähigkeiten, die vorhandenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, wer hat die Fähigkeiten, auf die empathisch zuzugehen und sozusagen mit denen gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Ja? Und da kann er oftmals nur eine begleitende Rolle haben, die aber sehr, sehr wichtig ist für den Mitarbeiter, weil er dadurch diese, was Sie vorher schon angesprochen haben, Sicherheit erlebt. Ja?
Ja, also kann ich auch nur bestätigen. Genau so ist es. Also wenn wir uns klar machen, welche Bedürfnisse eigentlich Menschen haben, was so die Grundbedürfnisse sind, und wenn wir, dann wird schon Führung ganz einfach, finde ich, weil man sagt, okay, es gibt ein Bindungsmotiv, aber es gibt eben auch ein Autonomiemotiv und es gibt dann wieder ein Motiv nach Kontrolle und Orientierung. Wenn ich nur mal mit den dreien anfange und dann vielleicht noch ein Motiv nach Selbstwertsteigerung, so mit so ganz einfachen Dingen. Das schafft mir doch schon ganz viel Orientierung als das Führungskraft sagen. Okay, dafür sorge ich jetzt. Ja, das heißt, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin kriegt Orientierung von mir, kriegt aber auch Freiraum von mir, kriegt von Bestätigung von mir. Ja, wunderbar. Dann wird es doch eigentlich schon ganz einfach. Das ist gar kein Zauberwerk.
Ja, das stimmt, ja. Absolut, ja. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Viele machen ja auch immer ein großes Drama draus. Ja. Ich sage einfach, wenn ihr mit Verstand und dem Herzen auf Menschen zugeht und ihnen zuhören könnt, dann habt ihr eigentlich schon sehr viel geschafft. Und dann der Rest wird es immer mal wieder Themen geben, die dann trotzdem nicht so klappen, aber dann habt ihr schon viel gekonnt. Was wären so Ihre 5 Tipps für Führungskräfte? Wenn Sie jetzt so welche aus der Hüfte schießen müssten.
Ah, 5 Tipps. Also, ah, das kann man ja in ganz verschiedene Richtungen denken. Also, ich finde wirklich, einen Punkt haben Sie gerade gut angefangen. Ich glaube, Selbstreflexion ist total wichtig. Also, jemanden haben, mit dem ich mich selber reflektiere, der mir mal ein Feedback gibt. Idealerweise jemand, der mich auch mal beobachtet im Tun. Also, egal, ob das jetzt jemand aus meiner Firma ist, zu dem ich das Vertrauen habe, wo die Beziehung das hergibt, oder ob es jemand extern ist, aber der mit mir mal mitgeht, vielleicht in eine Sitzung mitgeht und hinterher mal sagt, du, ich habe das und das beobachtet. Das finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz wertvolles Tool für Führungskräfte, glaube ich, dabei. So, dann würde ich immer sagen, ein wichtiges Ding ist, dass ich versuche mal zwischen eben für mich so zu überlegen, also ich nenne das bei mir Trainerphilosophie, also ich spreche mit Leuten über Trainerphilosophie, das ist ein hochtrabendes Wort, aber wirklich einfach mal so zu überlegen, welche Werte habe ich eigentlich, welche Überzeugungen habe ich, also was leitet mich eigentlich in meinem Handeln und welches sozusagen Antrieb habe ich in mir, was treibt mich so an? Und dann genau das mal entgegenzusetzen zu den Mitarbeitern und sozusagen die wichtigste Erkenntnis ist ja zu sagen, okay, ich erkenne jetzt, wie ich gestrickt bin, und die anderen funktionieren anders. Also sich zu lösen von diesem Bild, mein Bild der Welt ist das Bild aller Leute der Welt. Nein, wir sehen die Welt ganz unterschiedlich. Das, glaube ich, ist ein ganz großes Ding. Ob man da irgendein Persönlichkeitsmodell sich mit beschäftigt, sowas wie Enneagramm oder Hermann-Dominanz-Modell oder Reisprofil, da kann man irgendwas mal machen. Aber immer im Sinne von zu erkennen, hey, andere Leute ticken anders und ich bin neugierig darauf, was andere Leute machen. Sowas zum Beispiel finde ich, wenn man sich damit Lust hat zu beschäftigen, das hilft einem unheimlich, weil es den Horizont wirklich erweitert. Das wäre auch ein Tipp, den man, glaube ich, wirklich machen kann. Kann natürlich auch nette Bücher lesen. Also aus dem Sport zum Beispiel finde ich, gibt es ein gutes Buch eben von diesem besagten Bernhard Peters und Hans-Dieter Hermann, Kollegen von mir, der bei der Fußballnationalmannschaft seit 20 Jahren dabei ist. Führungsspiel heißt das, wo Bernhard Peters eben genau sozusagen seine Erfahrung schildert. Und Hans-Dieter Hermann, die dann fachlich reflektiert, sodass das ein schönes Doppelspiel ist, man Einblick in die Sportwelt kriegt und gleichzeitig aber übertragt. Das wäre zum Beispiel, wenn man was lesen will, ein Buch, was sich meiner Ansicht nach auf jeden Fall lohnt. So.
Super, super. Herr Linz, ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden und ich hoffe sehr, dass das auch nicht unser letzter gemeinsamer Podcast war, weil mir sind gerade wieder noch ein paar Analogien eingefallen zwischen dem
Ja.
Sport- und Sportpsychologischen und dem Führung- und Führungspsychologischen
Ja.
Thema, was ich ja eigentlich in meinem Kopf schon gar nicht mehr trennen kann. Deshalb, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses tolle Gespräch und sage jetzt schon mal auch in Ihre Richtung, bis demnächst.
Ja, vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast. Hat viel Spaß gemacht. Ging ganz schnell vorbei, die Zeit, und merkt man, wie lebendig das ist. Einfach ein schönes Thema.
Ja, absolut. Ich wünsche Ihnen alles Gute und falls Sie auch noch, also jetzt geht es jetzt an die Zuschauer. Ich werde alles verlinken noch, damit man auch mal auf die Homepage kommt und alles, was ich an Informationen habe, das wird dann unten in den Shownotes gezeigt. Und ja, und wie gesagt, vielen herzlichen Dank nochmal.
Gern geschehen.
Jetzt am Ende dieses Podcasts möchte ich mich von ganzem Herzen bei Herrn Lothar Linz bedanken für das inspirierende und gehaltvolle Gespräch und die vielen Impulse, die er uns mitgegeben hat. Wie man sieht, gibt es zwischen der Führung von Sportlern und Mitarbeitern viele Analogien und man kann sich für seine tägliche Arbeit hierdurch inspirieren lassen. Ich habe natürlich alle relevanten Kontaktdaten zu Lothar Linz sowie seine Buchempfehlung in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe sehr, dass Sie aus diesem Gespräch bereichernde Momente und wertvolle Erkenntnisse für sich selbst und Ihre Arbeit erhalten haben. Bei Gefallen gerne teilen, liken und den Kanal abonnieren. Anregungen und Meinungen bitte gerne in die Kommentarfunktionen. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the awakeness for new leadership. Ihr Dieter Kleppel.